Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Vorlesung, die letzte in diesem Jahr sein wird. Sie wissen das vielleicht, nächste Woche ist die Prüfungswoche und deswegen kann ich die Vorlesung zu dieser Zeit nicht halten. Ich werde also dann erst wieder im neuen Jahr mit der Vorlesung fortfahren. Ich hatte in der letzten Woche, eins noch vielleicht organisatorisch, die bisherigen Folien zu dieser Vorlesung finden Sie auf Blackboard. Und ich habe Nina gebeten, also meine Hilfskraft, sie auch noch auf meiner Homepage zu verlinken. Die werden Sie also demnächst auch unter aktuelle Lehre als Link zur Ankündigung dieser Vorlesung finden. Und ich habe einige Überlegungen zu Papier gebracht, weil aus diesen Vorlesungen ein Buch entstehen soll. Und weil ich gefragt worden bin, ob man das irgendwie nachlesen kann, weil es doch durch den gesprochenen Vortrag zum Teil sehr dicht sei, habe ich mich dann entschlossen, diese Texte zugänglich zu machen, ebenfalls über Blackboard. Allerdings unter der Maßgabe, dass Sie sie nicht weiter zirkulieren lassen. Also es ist sozusagen noch kein Copyright drauf, aber mir wäre doch sehr lieb, dass Sie es als interne Papiere behandeln und dann können Sie es für die Nachbereitung dieser Vorlesung oder auch für die Vorbereitung einer Klausur oder einer Hausarbeit gerne verwenden. So, das ist aber noch nicht drauf, das werde ich aber in den nächsten Tagen veranlassen, dass Sie das finden. Gut, in der letzten Woche habe ich mich mit dem Verhältnis von Gerechtigkeit und Gleichheit befasst, und zwar zunächst einmal noch in einem eher formalen Sinne. Die Frage war hier, ob, wenn man sich auf die verteilende Gerechtigkeit konzentriert, der Gleichverteilung eine Art logischer Vorrang gebührt. Und ich habe versucht, diese Auffassung zu verteidigen, indem ich meinte, wenn wir uns fragen, was das für einen beliebigen unter uns beste Verteilungsergebnis ist, dann ist bei reinen Nullsummenspielen das beste Ergebnis, das ein Beliebiger erwarten darf, dass er oder sie genauso viel bekommt wie alle anderen. Und man kann sich jetzt nun außerdem noch Situationen vorstellen, in denen man es mit einem produktiven Zusammenhang zu tun hat und ein Überschuss erzeugt wird. Und man kann sich jetzt unterschiedlich ungleiche Verteilungen dieses Überschusses vorstellen. Aber egal, wie man die Modelle komplizierter macht, um sie sozusagen näher an der Realität unserer Gesellschaften zu orientieren. Ich denke, es bleibt nach wie vor richtig, dass zwischen der Begründung irgendeiner Art von ungleicher Verteilung in einer moralisch erheblichen Hinsicht und der Begründung einer gleichen Verteilung ein logischer Unterschied besteht. Und die Gleichverteilung sich einfach daraus ergibt, dass alle speziellen Versuche, Ungleichheit zu rechtfertigen, scheitern. In diesem Sinne ist die Gleichheit eine Art natürlicher Rückfallposition. Nun ist das noch eine sehr formale Auskunft. Man könnte ja zum Beispiel der Ansicht sein, einige Personen seien von Geburt an in einer höheren Klasse angesiedelt als andere. Einige sind von Geburt an irgendwie wertvoller. Und jetzt könnte man also sagen, gut, dann muss die Verteilung irgendwelcher moralisch erheblicher Güter verhältnisgerecht zur Ungleichheit unserer angeborenen Werte erfolgen. Und ungefähr so hat sich Aristoteles das vorgestellt, weshalb Aristoteles der Auffassung war, dass substanziell gesehen die Verteilung von Gütern unter uns dem ungleichen Wert proportional sein muss, den jeder von uns mitbringt. Bis hin zu der extremen Annahme des Aristoteles, es gebe geborene Sklaven, also Menschen, die gar keinen eigenen Personenstatus haben, sondern nur beseelte Werkzeuge ohne eigene Ansprüche sein. Und trotz dieser radikalen Auffassung war Aristoteles auch der Ansicht, dass die besondere Gerechtigkeit als Gleichheit zu verstehen ist. Und das kann man eben dann nachvollziehen, wenn man einräumt, dass dieses Gleichheitsverständnis noch sehr formal ist, uns also noch nicht substanziell sagt, was ein gültiger Grund für ungleiche Verteilung ist. Nun ist das moderne Gleichheitsverständnis gekennzeichnet durch die Überzeugung, dass wir diese Art von Wertunterschieden nicht zulassen dürfen. Ernst Tugendhat, ein deutscher Philosoph, der lange hier an der FU gelehrt hat, hat dies den Ausschluss primärer Diskriminierung genannt. Diskriminierung nennt man eine Unterscheidung, die moralisch unzulässig oder herabwürdigend ist. Und primäre Diskriminierung meint eine Unterscheidung auf der Grundlage einer angeblichen angeborenen Ungleichwertigkeit von Menschen. Und das soll eben moralisch gesehen heute für uns ganz allgemein inakzeptabel geworden sein. Nun habe ich weiter argumentiert, dass sich dieser Ausschluss primärer Diskriminierung darin ausdrückt, dass wir einander gleiche grundlegende Rechte zuerkennen. Dass wir alle, denken Sie an die Menschenrechtserklärungen, dass wir alle Subjekte gleicher Rechte sind, ist für uns nicht nur deswegen bedeutsam, weil diese Rechte sehr wesentliche Interessen von uns schützen, sowohl was unsere politische Autonomie als auch was unsere private Selbstverwirklichung angeht, sondern mit der Gleichheit der Rechte wird unmittelbar gesagt, dass wir in einem ganz bestimmten moralischen Verhältnis zueinander stehen, eben in einem Verhältnis der Gleichwertigkeit eines jeden als Mensch. Also die Annahme ist, mindestens für die Gesamtheit aller Menschen gilt, sie sind moralisch gesehen gleich viel wert. Und weil die Rechtsgleichheit unter uns diese Gleichwertigkeit zum Ausdruck bringt, können Rechte selber nicht anders als gleich verteilt sein. Und nun stellt sich natürlich die Frage, ob man dafür eine Begründung geben kann. Ich hatte nun angefangen in der letzten Vorlesung ein paar allgemeine Überlegungen vorzustellen, was man sich mit einer Begründung moralischer Ansprüche überhaupt denken kann. Man könnte ja sagen, da gibt es nichts zu begründen, das kommt aus dem Bauch heraus, das ist eine Frage des Gefühls, so wie die Vorliebe oder Abneigung gegen bestimmte Farben oder Geschmäcker eine Frage ist, die nicht weiter argumentativ begründbar ist. So könnte man vielleicht auch sagen, ob ich für oder gegen primäre Diskriminierung bin oder überhaupt für oder gegen irgendwelche Ungleichbehandlungen. Das ist einfach eine Sache, die aus dem Bauch herauskommt und grundsätzlich gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Was ich nun dagegen zunächst einmal zeigen wollte, ist, dass wir mit Moral durchaus etwas meinen, wofür man jedenfalls innerhalb gewisser Grenzen argumentieren kann. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Moral in unserer Welt, in der Welt unserer sozialen Beziehungen eine bestimmte Rolle spielt. Sie ist nämlich eine Alternative dazu, dass wir in unseren Beziehungen allein die Kräfteverhältnisse oder auch das zufällige Wechselspiel unserer Vorlieben und Abneigungen entscheiden lassen, wer was bekommen kann. Sie können sich eine Welt vorstellen, in der jeder nur genau so viel bekommen kann, wie er aufgrund seiner Kraft, Stärke oder Beliebtheit oder seines Manipulationsvermögens faktisch für sich herausschlagen kann. Und man kann sich wahrscheinlich auch leicht vorstellen, dass eine solche Welt eine aufs Ganze gesehen unerträgliche Welt ist, und zwar wahrscheinlich in mehr oder minder großem Maße für jeden von uns. Mit der Moral haben wir dagegen die Möglichkeit, das, was jeder für sich beanspruchen kann, unabhängig von Kräfteverhältnissen und von den Zufällen unserer Vorlieben oder Abneigungen zu bestimmen. Das ist, so will ich behaupten, zunächst einmal ein formales Merkmal einer Moral, wobei es mir jetzt nicht um das Wort Moral geht, sondern um die Sache. Also es gibt sozusagen zu einem Kampf aller gegen alle ein funktionales Äquivalent. Dieses funktionale Äquivalent besteht darin, dass wir unsere Ansprüche unabhängig von allen Kräfteverhältnissen, unabhängig von der ungleichen Verteilung unserer Durchsetzungschancen bestimmen. Wie ist das möglich? Nun, logisch gesehen nur so, dass wir uns fragen, was ein Beliebiger unter uns unabhängig davon, an welcher speziellen Stelle er steht, wie stark oder schwach er ist, wie beliebt oder unbeliebt er ist, von allen anderen unbedingt erwarten kann. Es geht also um die Frage, was wir dann erwarten können, wenn wir davon abstrahieren, wenn wir davon absehen, an welcher besonderen Stellung in einem gesellschaftlichen Kräftespiel wir selbst stehen. Und wir erwarten nun voneinander, dass wir die von allen Kräfteverhältnissen unabhängige Rücksicht auf alle anderen zu einem Teil unseres Gewissens machen. Wir machen uns, wenn wir moralisch empfindende und reagierende Menschen sind, ein Gewissen daraus, ob wir nach Normen handeln, die ein Beliebiger unter uns akzeptieren kann. Und ein Beliebiger heißt, ein Mensch unabhängig davon, an welcher speziellen Stelle im sozialen Kräftespiel er steht. Man kann das auch so ausdrücken, dass wir moralische Gründe, solche Gründe nennen, die unter allen, die eine moralische Norm befolgen sollen, geteilt werden können. Ein Beliebiger unter uns muss einen Grund dafür sehen, warum er sich aus solchen moralischen Normen ein Gewissen macht, warum er sie internalisiert und dann entsprechend sich schuldig fühlt, wenn er gegen solche Gründe handelt. Das ist, wie ich gleich nochmal nachschieben möchte, eine zunächst noch formale Charakterisierung einer Moral. Wir können jetzt lediglich sagen, dass ein moralisches Argument immer die formale Eigenschaft haben muss, akzeptabel zu sein für einen beliebigen Normadressaten, unabhängig davon, auf welcher speziellen sozialen Position dieser Mensch steht. Also die positionsunabhängige Teilbarkeit von Gründen unter beliebigen Adressaten ist ein formales Merkmal, dem moralischen Normen genügen müssen. Und das bedeutet nun auch, wir können in diesem formalen Sinne gültige von nicht gültigen moralischen Begründungen unterscheiden. Denn eine Begründung, die offen oder verdeckt darauf Bezug nimmt, dass ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, andere zu etwas zu zwingen oder zu erpressen oder zu manipulieren, kommt nach diesem Verständnis von Moral als ein moralisches Argument nicht in Frage. Denn ein anderer hat ja keinen Grund, sich ein schlechtes Gewissen daraus zu machen, dass er einfach faktisch schwächer ist als irgendein anderer. Sondern wenn ich bloß in einer Position faktischer Schwäche bin, dann habe ich ein rationales Motiv zu gucken, dass ich zum Beispiel mir Verbündete suche, dass ich meine Kräfteposition verbessere, dass ich von anderen nicht erwischt werde und ähnliches mehr. Aber ich habe keine guten Gründe, mir ein schlechtes Gewissen zu bilden. Also so viel zunächst zu diesem formalen Verständnis von Moral. Die Frage ist jetzt, ob wir, wenn wir von diesem formalen Verständnis ausgehen, uns verständlich machen können, warum wir heute im Allgemeinen die sogenannte primäre Diskriminierung unzulässig und nicht mehr rechtfertigbar finden. Kann man aus diesem formalen Moralverständnis Hinweise entnehmen, warum primäre Diskriminierung heute normalerweise als nicht mehr diskutabel gilt? Also wenn ich sagen würde, ich bekomme mehr als ein anderer, weil ich der Erstgeborene bin, dann wird mir das in der Regel keiner mehr abkaufen. Und wenn gesagt wird, Männer sind wertvoller als Frauen, Weiße wertvoller als Schwarze oder so etwas, dann empfinden das die allermeisten Menschen, jedenfalls in unserem Kulturkreis, als empörend. Und gibt es dafür, ausgehend von der allgemeinen Idee, was eine moralische Rechtfertigung ausmacht, Begründungen? Ich will das jetzt ein bisschen durchgehen. Ich will also jetzt nach Begründungen für eine substanzielle Gleichheit fragen. Substanziell soll heißen, über die bloß formale Gleichheit, über die ich bisher gesprochen habe, hinausgehend, mindestens insofern, als jeder von uns als ein Subjekt gleicher Menschenrechte gilt. Also kann man wenigstens diesen Ausgangspunkt rational nachkonstruieren. Und jetzt möchte ich zunächst einmal eine Begründung kurz skizzieren, die sich wiederum bei Ernst Tugendhat findet und die ich bis zu einem gewissen Punkt auch fruchtbringend finde, das ist ein Versuch, auf eine Art negativen Weg zu zeigen, dass die Gleichheit aller moralisch heute die einzig akzeptable Ausgangsposition bildet. Dazu muss man sehen, dass in einem formalen Verständnis jede Moral zwei Merkmale aufweist, nämlich Gleichheit und Allgemeinheit. Gleichheit insofern, als wir annehmen, ein gültiges moralisches Argument ist für jeden dasselbe Argument. Jeder hat dieselben Gründe, ein solches Argument zu akzeptieren und in sein Gewissen aufzunehmen. Das ist ja damit gemeint, dass moralische Argumente teilbare Argumente sein müssen. Also Gründe für eine moralische Forderung müssen von allen geteilt werden können, unabhängig von ihren besonderen Positionen. Also sind es für alle dieselben Argumente. Das ist ein formaler Sinn von Gleichheit, der, glaube ich, in dieser moralischen Begründungslogik als solcher liegt. Allgemeinheit gehört zur Moral deswegen immer dazu, weil wir von einem moralischen Argument erwarten, dass ein beliebiger Adressat moralischer Anforderungen es einsieht. Also wenn von mir erwartet wird, dass ich meine moralische Pflicht tue, dann muss ich das Argument, das mir dafür gegeben wird, meine Pflicht zu tun, akzeptieren können. Kann ich es nicht akzeptieren, so ist die Zumutung einer moralischen Freiheitseinschränkung für mich nichts anderes als die Zumutung eines von außen kommenden Zwanges. Und ein von außen kommender Zwang ist etwas, was ich versuchen kann abzuwehren oder zu unterlaufen. Ich muss mir daraus wiederum kein Gewissen machen. Also gehört auch Allgemeinheit, nämlich die Gültigkeit moralischer Gründe für alle möglichen Adressaten der entsprechenden Normen, zur Moral als solche. Nun könnte man sagen, damit ist noch nicht viel gewonnen, denn es ist wahrscheinlich in menschlichen Gemeinschaften nicht die Ausnahme, sondern die Regel, dass gesagt wird, wir, die wir eine bestimmte Lebensform teilen, die Lebensform einer bestimmten menschlichen Gruppe, bezeichnen sozusagen das Maß des Menschlichen. Und wenn wir dann auf sozial Fremde stoßen, auf Außenstehende, mit denen wir mehr oder weniger sporadisch in Kontakt kommen, dann beurteilen wir die einfach von unserem Standpunkt aus und stellen dann fest, sie sind gemessen an den Standards unserer Lebensform irgendwie unterlegen. Sie sind vielleicht auch menschlich, aber weniger menschlich als wir. Man könnte sagen, das ist eine Art natürlicher Ethnozentrismus, der wahrscheinlich in menschlichen Gruppen nicht die Ausnahme ist, sondern die Regel. Und eher die Ausnahme geschichtlich gesehen ist der moralische Universalismus, den wir heute etwa in Gestalt der Menschenrechtserklärungen voraussetzen. Wie kann man sich verständlich machen, warum Menschen normalerweise nicht davon ausgehen, dass sie moralisch gesehen einem beliebigen Mitmenschen das gleiche Schulden, wie sie für sich selbst erwarten? Warum machen Menschen normalerweise Unterschiede dahingehend, wer überhaupt zur moralischen Gemeinschaft gehört und wer rechtlos und außenstehend ist, aber auch dahingehend, wer moralisch höherwertig und wer moralisch geringerwertig ist? Nun sagt Tugend hat an dieser Stelle, die üblichen Begründungen für moralische Rücksicht sind eingebettet in umfassende metaphysische Weltsichten oder in bestimmte nicht hinterfragbare Traditionen. Und er nennt solche Begründungen traditionale Begründungen. Eine traditionale Begründung erkennt man daran, dass jemand entweder ein Argument von der Art macht, wir wissen von den Göttern, zum Beispiel durch Offenbarung, dass wir in unserem Kosmos die und die Stellung haben, und das kann nun heißen, dass einige von uns zum Beispiel eher im gesellschaftlichen Zentrum, andere eher am Rande stehen, dass einige eher dazu da sind, die dienenden und ausführenden Tätigkeiten zu übernehmen, andere eher dafür da sind, zu befehlen. oder den göttlichen Willen für alle verbindlich auszulegen. Sowas nennt man heute Priester und so weiter. Also das ist ein typischer argumentativer Zug, wenn man das denn Argument nennen mag, der sich sicher häufig findet. Ein zweiter Zug dieser Art besteht darin, dass man sagt, wir stehen sozusagen in einer Kette von Beziehungen, die in eine ferne Vergangenheit zurückreichen. Und am Anfang dieser Beziehungen stehen Urahnen, die sozusagen unsere Lebensform gestiftet haben. Und wir sind nun einfach verpflichtet, unser Leben nach denjenigen Normen auszugestalten, die sich über die lange Kette unserer Ahnen- und Urahnenbeziehungen herausgebildet und bewährt haben. Und es ist sozusagen hybrid, wenn einer von uns sich anmaßt, sozusagen die überlegene Weisheit der Überlieferung in Frage zu stellen. Auch das könnte man ein traditionales Argument nennen. Also es muss nicht zwingend so sein, dass Argumente dieser Art etwa von der Annahme eines weltjenseitigen, willensbegabten Gottes abhängen. Das kann der Fall sein, muss aber nicht der Fall sein. Was aber, so denke ich, für diese Arten von Argumenten generell kennzeichnend ist, das ist, dass sie in einem bestimmten Sinne abgeschottet sind gegen die Möglichkeit der Kritik. Man nennt etwa einen bestimmten Bereich, den niemand auch nur in Gedanken antasten darf, ein Tabu. Und man könnte jetzt menschliche Lebensformen, was jetzt sicher sehr grob ist, danach unterscheiden, wie viele Tabuzonen sie vorsehen. Und wenn nun bereits die Hinterfragung des Wollens der Götter oder der Verbindlichkeit der Überlieferung eine solche Tabuzone bildet, dann bedeutet das, wir haben es womöglich mit einer sehr stabilen, sich in der Zeit durchhaltenden Normordnung zu tun, aber die Stabilität dieser Normordnung beruht darauf, dass keiner näher nachfragen darf, worauf sie denn gegründet ist. Sie beruht auf Reflexionssperren. Und nun könnte man sagen, das ist eine formale Möglichkeit, wie Menschen eine Moral verstehen, allerdings nur unter einer Bedingung, nämlich unter der Bedingung, dass tatsächlich alle möglichen Adressaten einer so begründeten Moral die Grundlage, nämlich den allgemein geteilten Glauben, auch tatsächlich akzeptieren. Also der Glaube muss wirklich allgemein geteilt sein, dass das der Wille der Götter ist, dass der Wille der Götter für uns unbedingte Autorität besitzt, dass das ist, was uns aus dem Schwergewicht unserer Tradition heraus als verpflichtend entgegentritt und so weiter. Soweit es sich hier wirklich um einen allgemein akzeptierten Glauben handelt, handelt es sich um eine Gemeinschaft, die auf einer metaphysischen oder traditionalen Grundlage zum Beispiel gemeinsam der Ansicht ist, einige Menschen sind wertvoller als andere und einige gehören in der moralischen Gemeinschaft nur am Rande oder überhaupt nicht dazu. Also nicht schon die Tatsache, dass Menschen so etwas glauben, disqualifiziert sie als moralische Urteilende. Sie müssen allerdings davon überzeugt sein, dass dies wirklich etwas ist, was ein Beliebiger unter ihnen so sehen sollte. Und nun kann man sich, glaube ich, klar machen, warum unter heutigen Bedingungen traditionale Rechtfertigungen von Moral in eine Krise gekommen sind und in aller Regel nicht mehr bemüht werden. Sehr allgemein gesprochen kann man sich das verständlich machen anhand der Unterscheidung von einerseits Glauben und Wissen und andererseits der Unterscheidung zwischen etwas, das wir gewissermaßen fraglos akzeptieren müssen und etwas, das wir hinterfragen können und das wir nur so lange akzeptieren, wie es allen Hinterfragungen bisher standgehalten hat. Und ich denke nun, dass beides, dass wir heute zwischen Fragen des Glaubens und Fragen des Wissens unterscheiden Und dass wir selbst für den Bereich des Wissbaren im Prinzip immer die Möglichkeit rationaler Hinterfragung zulassen, dass wir beides in Verbindung bringen können mit dem Phänomen der Aufklärung. Aufklärung ist ein Phänomen, das in der uns bekannten Geschichte gleichsam zweimal aufgetreten ist. Zuerst im alten Griechenland durch die sogenannten Sophisten, was so viel heißt wie Weisheitslehrer, mit denen sich dann Platon, Aristoteles und ihr gemeinsamer Lehrer Sokrates herumgeschlagen haben. Und dann noch einmal seit dem 16., frühen 17. Jahrhundert im alten Europa. Und man könnte jetzt sagen, diese zweite Aufklärungsbewegung, die ihren Ausgang nahm in den Schriften der Enzyklopädisten, in der Kirchenkritik in Frankreich, in der Entdeckung des methodischen Zweifels für die Wissenschaften und so weiter und so weiter und so fort. Dieser zweite Strang der Aufklärung ist der, in dem wir heute immer noch stecken. Weil wir heute ja immer noch, auch wenn wir uns als aufklärungskritisch verstehen, wir uns damit als kritisch verstehen gegenüber bestimmten Behauptungen, zum Beispiel darüber, was ein gutes wissenschaftliches Argument ist oder was eine gute Begründung politischer Herrschaft ist oder so etwas. Und solange wir diese grundsätzlich kritische, hinterfragende Einstellung gegenüber allen möglichen Ansprüchen auf Geltung beibehalten, solange könnte man sagen, sind wir Kinder der Aufklärung. Und es scheint schwer vorstellbar, dass Menschen, die einmal in den Sog einer solchen Art von Hinterfragung hineingerissen wurden, sich einfach per Willensakt da wieder herauslösen können. Denn das scheinen sie ja ihrerseits wieder begründen zu müssen und damit machen sie selber wiederum einen zur Aufklärung gehörenden, rechtfertigenden Zug. Also, wenn das ungefähr richtig ist, könnte man jetzt folgendes Problem für traditionale Begründungen der Ungleichheit unter den Menschen und des Ausschlusses einiger Menschen feststellen. Diese Begründungen leben davon, dass es einige nicht hinterfragte Autoritäten, Traditionen, Gottheiten, die Natur des Kosmos oder dergleichen gibt. Nun akzeptieren wir aber heute, ganz allgemein gesprochen, nicht mehr, dass etwas schlechterdings fraglos gilt. Und wir unterscheiden gewissermaßen innerhalb des Bereichs, in dem wir sagen, wir halten etwas für richtig, für geboten, für überzeugend, zwei Bezirke. Und den einen Bezirk könnte man den Bezirk des Glaubens nennen und den anderen den Bezirk des Wissbaren. Eine Glaubensfrage ist etwas, wenn es weder logisch demonstriert noch empirisch überprüft werden. Das gilt im einfachsten Fall für den Glauben an einen weltjenseitigen Gott. Ein solcher weltjenseitiger Gott ist per Definition der empirischen Überprüfung entzogen. Also mit unseren gewöhnlichen Erkenntnismitteln erreichen wir ihn nicht. Und ein weltjenseitiger Gott ist auch natürlich, auch wenn es Versuche gab, das Gegenteil zu zeigen, nicht logisch demonstrierbar. Also wir haben keine notwendigen Begriffe, aus denen wir herausziehen könnten, dass es Gott geben muss. Es gab Versuche, so etwas zu machen mit Begriffen wie Existenz oder das Gute oder das Vollkommene oder so, aber diese Versuche sind, denke ich, allesamt gescheitert. In diesem Sinne ist also eine religiöse Autorität eine glaubensbasierte Autorität. Also man kann, ohne unvernünftig und böswillig zu sein, einen weltjenseitigen Gott annehmen. Aber man kann auch, ohne unvernünftig oder böswillig zu sein, einen weltjenseitigen Gott verneinen. Man kann bestreiten, dass es ihn gibt. Und man wird sich allein durch Gebrauch des normalen menschlichen Vernunft- oder Urteilsvermögens heute nicht mehr unter allen Menschen einigen können, wer nun recht hat. Also es könnte sein, dass es einen solchen Gott gibt. Aber wenn jemand das nicht so sieht, dann ist nicht recht zu erkennen, wie man ihn vom Gegenteil überzeugen sollte, auch wenn dieser Mensch ein für Argumente, für neue Gesichtspunkte offener Mensch ist. Also das betrifft zunächst einmal Fragen des Glaubens. Und jetzt ist es natürlich ein Problem, wenn ich zum Beispiel die Behauptung, einige Menschen seien wertvoller als andere, auf eine solche nur glaubensbasierte Autorität stütze. Denn warum soll denn ein Beliebiger ein solches Argument für sich akzeptieren, wenn unter diesen Beliebigen einige sind, die den Glauben nicht teilen? Also das ist der allgemeine Grund dafür, warum glaubensbasierte Begründungen für Ungleichheit heute an einem für die Moral grundlegenden Test scheitern, nämlich an dem Test, ob sie unter beliebigen möglichen Normadressaten teilbar sind. Und selbst für das, was dann übrig bleibt, also für den Bezirk des Wissbaren, dessen, was wir im Prinzip wissen können, gilt nun, dass es jedenfalls nicht mehr über jeden möglichen Zweifel erhaben ist. Wir haben heute im Allgemeinen gesehen, dass, wenn wir von Wissen reden, in einem jetzt mit dem alltäglichen Wortgebrauch verträglichen Sinne, wir damit ungefähr dies meinen, dass wir eine Meinung, die wohl begründet ist, für wahr halten, weil diese Meinung bisher nicht widerlegt werden konnte. Also es gibt einen inneren begrifflichen Zusammenhang zwischen unserer Rede von Wissen und unserer Rede von Wahrheit. Wenn ich sage, ich weiß etwas Bestimmtes, dann sage ich natürlich automatisch, ich halte es für wahr, dass das und das der Fall ist. Sonst würde ich nicht von Wissen reden, sondern von Glauben, von Meinen, für wahr halten und so weiter. Und wir würden nun sagen, dass dazu auch gehört, dass eine entsprechende Meinung, damit ich von einem Wissen rede, eine wohlbegründete Meinung ist. Aber wir würden gleichzeitig auch unterscheiden zwischen einer noch so gut begründeten und noch so gut bewährten Meinung und einer wahren Meinung. Weil wir gewissermaßen immer mit dem Vorbehalt leben oder vernünftigerweise leben sollten, dass sich das bis jetzt Bewährte in Zukunft vielleicht doch als falsch erweisen könnte. Insofern steht also die Unterstellung, dass man etwas weiß oder dass etwas wahr ist, immer unter dem Vorbehalt, es sei bisher nicht widerlegt worden. Das ist jedenfalls die für die wissenschaftliche Vorstellung von Wissen kennzeichnende Überzeugung. Es ist die Überzeugung der prinzipiellen Fehlbarkeit aller möglichen interessanten Meinungen, sodass wir nie sagen können, wir sind im Besitz der Wahrheit. Wir sind gleichsam, wenn wir argumentieren, wenn wir nach Belegen und Argumenten für etwas suchen, an der Wahrheit orientiert. Aber wir können nie sagen, dass wir sie gewissermaßen jetzt in einen Sack gepackt und nach Hause geschleppt hätten. In diesem Sinne gibt es also keine andere Möglichkeit, an der Wahrheit orientiert zu sein, als dass wir gleichzeitig offen sind für neue Belege und Kritik. Und nun könnte man also sagen, die Wahrheitsorientierung eines weltoffenen Menschen zeigt sich heute gerade darin, dass er sich seines Wahrheitsbesitzes niemals sicher ist. Und mit dieser Verallgemeinerung des methodischen Zweifels und der Kritik als der einzigen Möglichkeit, wie wir ernsthaft an der Wahrheit orientiert sein können, sind nun natürlich wiederum unhinterfragbare Autoritäten nicht kompatibel. Denn unhinterfragbare Autoritäten sind per Definition solche, an denen niemand kratzen darf. Sie sind gewissermaßen in eine Tabuzone des argumentativ nicht Antastbaren hineinverlegt worden. Und solche Tabuzonen des argumentativ nicht Antastbaren sind mit unserer heutigen Welt sich schwer vereinbar. Und wiederum können wir also sagen, dass Moralauffassungen, die auf der Möglichkeit zweifelsfreier Geltung beruhen, deswegen für uns prinzipiell nicht mehr als allgemein teilbar und damit für alle verbindlich in Frage kommen. Und nun könnte man sagen, dass als letzten Gedanken zu diesem Punkt, dass dieses negative Ergebnis für metaphysisch-traditionale Moralbegründung nicht etwa alle möglichen Arten moralischer Normen gleichermaßen gefährdet. Traditionale Moralvorstellungen sind verträglich im Prinzip jedenfalls mit beliebigen Graden der Ungleichheit unter den Menschen und mit beliebigen Ausschlüssen aus der moralischen Gemeinschaft überhaupt. Wenn man denn sagt, dass das Offenbarungswissen ergibt, dass Frauen weniger wert sind als Männer, dann ist im Rahmen dieses sogenannten Offenbarungswissens diese Norm nicht antastbar. Sie wird aber in dem Moment anfechtbar, in dem die Verbindlichkeit des Offenbarungswissens selber zerbröselt und dann als etwas dasteht, was man bloß glauben kann, aber nicht akzeptieren muss. Denn dann können natürlich die Frauen, die durch die bisherige Normordnung benachteiligt wurden, diese Normordnung als eine bloße Zwangsordnung auffassen. Sie können ja sagen, ihr habt uns hier auf der Basis von Glaubensannahmen, die wir nicht teilen müssen, eingeredet, wir seien minderwertig. Da wir aber den dahinterstehenden Glauben vernünftigerweise zurückweisen dürfen, müssen wir eine solche Normordnung nicht als für uns akzeptabel ansehen. Und also können wir sagen, für uns sind diese Normen ohne innere Verbindlichkeit, sie sind nur Zwangsnormen. Und wenn man nun daran festhält, dass man sein Zusammenleben regeln will, so dass ein Beliebiger die entsprechenden Gründe in sein Gewissen aufnehmen kann, dann kommen eben solche geoffenbarten Wahrheiten nicht mehr in Frage. Und damit entfallen auch alle Gründe für Ungleichheit und Ausschluss unter den Menschen, die nur unter der Bedingung eines Glaubens und einer Nicht-Anfechtbarkeit durch Zweifel Bestand haben können. Das ist die negative Begründung, warum wir von der formalen Allgemeinheit und Gleichheit der Moral überhaupt zu der substanziellen Allgemeinheit und Gleichheit übergehen sollten, wie sie etwa die menschenrechtliche Überzeugung gleicher grundlegender Ansprüche jedes Menschen kennzeichnet. Okay, haben Sie dazu Kommentare oder Fragen? Ja, also Sie haben jetzt natürlich eine Reihe von Begriffen gebraucht, die jetzt vielleicht hier im Raum nicht allgemeingut sind, aber ich will später darauf zurückkommen, aber vielleicht nur im Vorgriff. Ich denke, auch Rawls würde sagen, wenn wir moralisch argumentieren, müssen wir eine Menge von moralischen Überzeugungen versammeln, für die wir oft keine letzte Begründung haben. Und dazu gehören Überzeugungen, die zum Beispiel offensichtlich aus unserer christlich geprägten Geschichte hervorgegangen sind. Und jetzt könnte man ja sagen, dass etwa die Annahme der Gottesebenbildlichkeit des Menschen eine solche Annahme ist, die wir heute auch unter Abstreifung ihres spezifisch religiösen Gehalts weiter mitnehmen, obwohl wir dann große Schwierigkeiten haben, sie gewissermaßen rein säkular zu begründen. Ja, also in diesem Sinne. Jetzt könnte man sagen, was ich hier jetzt vorführe, sind gewissermaßen typisch deutsche Versuche, über so etwas wie den Appell an geteilte Intuitionen hinaus zu gelangen. Und in Rawls Theorie zum Beispiel ist der Appell an geteilte Intuitionen, also an feste, schwer verrückbare Überzeugungen, immer noch ein sehr wichtiger Teil dessen, was man vielleicht Moralbegründung nennen kann. Und es gibt nun speziell in Deutschland Denker, die versuchen, da etwas mehr zu sagen. Also man könnte an diesem Punkt einfach konstatieren, dass es eine Art intellektuellen Mentalitätsunterschied zwischen nordamerikanischen und kontinentaleuropäischen, insbesondere deutschen Denkern gibt. Ja. Also ich will auf Reflexive Equilibrium und solche Besonderheiten eingehen, wenn ich Rawls Theorie selber direkt vorstelle. Aber Sie werden gleich sehen, wenn ich jetzt auf weitere Begründungsversuche eingehe, dass tatsächlich hier Begründungslücken ganz offensichtlich bleiben, sodass man dann vielleicht tatsächlich sagen muss, ganz so einfach, wie ich das bis jetzt hingestellt habe, mit der Unterscheidung von traditionalen und nicht traditionalen Begründungen, ist die Sache nicht. Also das würde ich Ihnen sozusagen im Vorgriff zugestehen. Okay. Also man könnte aus dem, was ich zuletzt gesagt habe, den optimistischen Schluss ziehen, dass ganz offensichtlich jede andere als eine menschenrechtliche Moral der gleichen Einbeziehung aller oder der Einbeziehung aller als gleiche nur glaubensbasiert und also nicht mehr allgemein verbindlich begründbar ist. Das könnte aber aus einem ganz einfachen Grund vorschnell sein. Was man nämlich auf diesem Weg der Kritik im besten Falle ausschließen kann, sind metaphysische Gründe dafür, dass wir ungleich sein sollen. Metaphysische Gründe sind eben Gründe, die vernünftigerweise anzweifelbar sind, weil sie letztlich auf etwas beruhen, was man glauben muss, und wer es nicht glaubt, für den ist es eben nicht verbindlich. Nun gibt es aber natürlich auch eine Menge empirisch feststellbarer Unterschiede unter Menschen. Unterschiede, die nicht nur etwas moralisch so augenscheinlich Irrelevantes wie zum Beispiel die ungleiche Körperkraft oder Körpergröße oder Augen- oder Haarfarbe betreffen, sondern die etwa auch bestimmte Charaktermerkmale oder Fähigkeiten betreffen, von denen man nun zeigen kann, so denke ich, dass sie in vielen Moralbegründungen der Sache nach vorausgesetzt und für erheblich gehalten werden. Und jetzt müsste man, also etwa die Fähigkeit, sich in andere einzufühlen, die Fähigkeit, komplexe Situationen angemessen zu beurteilen, die Bereitschaft, willensstark einer Überzeugung, einer moralischen Überzeugung auch zu folgen, anstatt sich korrumpieren zu lassen und sowas. Das sind alles Fähigkeiten, die Menschen an den Tag legen, aber sie tun es offenbar nicht alle und nicht alle in gleichem Maß. Und das, weil diese Unterschiede zwischen uns auch ohne einen religiösen Rahmen durchaus erkennbar sind, stellt sich nun die Frage, warum wir eigentlich sagen sollten, dass wir über alle diese möglichen Unterschiede hinweg und abgesehen von ihnen uns alle gleichermaßen achten und berücksichtigen sollen. Warum sollen also einfach gesagt alle Menschen moralisch gleich viel wert sein, wenn es doch Unterschiede zwischen ihnen gibt, die man erkennen kann und von denen man auch nicht ohne weiteres bestreiten kann, dass sie moralisch eine gewisse Rolle spielen. Und mir scheint nun tatsächlich, dass die Versuche, eine Moral der gleichen Achtung und Rücksicht unter Menschen zu begründen, alle vor einem Dilemma stehen. Entweder nämlich, sie nehmen der Sache nach auf solche empirisch erkennbaren Eigenschaften von Menschen Bezug, in Hinblick auf die wir nicht gleich, sondern ungleich sind, oder aber sie setzen einfach das, was sie begründen sollen, schon voraus. Sie gehen also einfach davon aus, dass wir als Gleiche gelten sollen und finden dann nachträglich dazu bestimmte allgemein menschliche Merkmale, in denen wir uns nicht unterscheiden. Das wäre aber dann keine Begründung, sondern es wäre ein zirkuläres Verfahren. Und ich habe nun den Eindruck, dass die mir bekannten Versuche, über die negative Begründung für unsere Gleichheit hinauszugehen, die ich gerade skizziert habe, immer von wenigstens einem Horn dieses Dilemmas aufgespießt werden. Also nicht funktionieren können. Das Problem ist, wir stellen empirisch fest, Menschen unterscheiden sich in allen möglichen Hinsichten voneinander. Wir wollen gleichzeitig möglichst begründen, warum wir dennoch alle als Gleiche gelten, und das könnte man ja so ausdrücken, warum wir moralisch alle gleich viel wert sind. Und dazu scheint es nun erforderlich, dass wir eine bestimmte allgemein menschliche Eigenschaft finden oder eine Menge solcher Eigenschaften, die moralisch gesehen alle erkennbaren Unterschiede zwischen uns überwiegen oder zum Schweigen bringen. Und wir deshalb, weil wir bestimmte Eigenschaften gemeinsam haben, deswegen allesamt als gleich gelten sollen. Und ich bin einfach, nachdem ich diese Versuche der Begründung lange Zeit nachvollzogen habe, skeptisch und immer skeptischer geworden, ob das wirklich funktionieren kann. Und ich will Ihnen jetzt in aller Kürze 3 solcher Begründungsversuche vorstellen, wobei der Ausgangspunkt eine schon etwas ältere Konzeption ist, nämlich die Konzeption Immanuel Kants, die eine bestimmte Begründung des Gedankens der Menschenwürde darstellt. Und ich will diese Begründung jetzt nicht in jeder Einzelheit, sondern nur in den Grundzügen, die mich hier interessieren, rekonstruieren und zeigen, warum sie meines Erachtens nicht funktionieren. Kant argumentiert etwa so, und jetzt beziehe ich mich vor allen Dingen auf sein moralphilosophisches Grundlagenwerk Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, aber auch in der Kritik der praktischen Vernunft, die etwas später erschienen ist, und in der Metaphysik der Sitten von 1797, also einem ganz späten Werk, finden sich diese Gedanken ähnlich auch noch und in gewissen Abwandlungen. Also es geht mir jetzt nicht um Kant-Philologie, sondern um einen Grundgedanken. Der Grundgedanke ist, Menschen haben einen einzigartigen Wert. Sie sind nämlich Träger unbedingt gültiger Ansprüche und können sich als solche verbitten, dass man ihnen einen Tauschwert zuweist, während man allem anderen auf Erden einen Tauschwert zuweisen darf. Ich darf zum Beispiel eine Kuh gegen 8 Schafe tauschen, unter dem Gesichtspunkt landwirtschaftlicher Nutzbarkeit etwa. Ich darf aber nicht einen Menschen gegen 8 andere Menschen tauschen, weil letzteres eine Verkennung der jedem Menschen eingeborenen Würde bedeutet. Und die Würde ist eben jener Wert, von dem Kant so schön sagt, dass er kein Äquivalent verstattet. Also Menschen sind kein legitimer Gegenstand von Austauschbeziehungen. Auch wenn wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, in der alles Mögliche getauscht werden darf, dürfen jedenfalls Menschen oder menschliche Organe oder so etwas nicht getauscht werden. Das verstößt gegen die Menschenwürde. Warum ist das so? Kants Argument ist, jeder Mensch stellt sich notwendigerweise als moralisch selbstgesetzgebend vor. Er versetzt sich, sagt Kant, auch gedanklich in ein sogenanntes Reich der Zwecke. Und in diesem Reich der Zwecke stellt er sich vor, dass er für die Gesamtheit aller Vernunftwesen Regeln festlegt, die für alle gelten. Das sind natürlich nur solche Regeln, die jedes Vernunftwesen auch als für sich verbindlich anerkennen muss. Deswegen spricht Kant von Gesetzgebung. Also Gesetzgebung meint hier das Moment der Allgemeinheit, von dem ich ja auch angedeutet habe, dass es zur Moral als solcher dazugehört. Ein Beliebiger muss einsehen können, dass von jedem verlangt wird, so und so zu handeln. Also jeder ist ein möglicher moralischer Gesetzgeber. Und das können wir einfacher auch so ausdrücken: Jeder von uns hat die unterstellte Fähigkeit, moralisch zu urteilen und zu handeln. Und nun bedeutet die Anerkennung dieser Fähigkeit, dass wir jedem Menschen zugestehen müssen, dass er ein eigenes, autonomes, eben selbstgesetzgebendes Urteilssubjekt ist. Und jede Behandlung eines anderen, die ihn als ein autonomes Urteilssubjekt missachtet, zum Beispiel indem man diesen anderen manipuliert, ist ein Anschlag auf seine Würde. Also, das ist, wie gesagt, Kant für Eilige, also ganz, ganz, ganz grob und kurz. Aber ich denke, im Kern ist das der Gedanke. Menschen haben genau deswegen eine Würde, weil sie mögliche Subjekte moralischen Urteilens und Handelns sind und alles andere hat einen Tauschwert. Deswegen gibt es keine Tierrechte und so weiter bei Kant. Jetzt gibt es aber ganz offensichtlich zwei Probleme mit diesem Vorschlag. Das eine Problem ist, nicht jeder Mensch ist ein möglicher moralischer Selbstgesetzgeber. Ein ganz kleines Kind, ein Mensch im fortgeschrittenen Stadium der Alzheimerschen Krankheit oder gar ein geistig erheblich behinderter Mensch hat keinen Begriff von moralischer Pflicht, kann sich kein Gesetz geben, kann die entsprechende Verallgemeinerung nicht vornehmen. Haben solche Menschen dann also nur einen Tauschwert? Darf man sie gewissermaßen handeln? Das ist offensichtlich mit unseren menschenrechtlichen Überzeugungen vollkommen unvereinbar. Aber es ist nicht ganz klar, wie man das, was dann so schön irreführend moralische Grenzfälle genannt wird, wie man das eigentlich in eine solche menschenrechtliche Moral eingemeinden will, wenn man diese Moral auf unsere Fähigkeit gründet, selbst gesetzgebend im Bereich der Moral tätig zu sein. Und man könnte sogar noch weitergehen, und auch das scheint mir plausibel, und sagen, gut, selbst wenn wir anderen, also sicherlich wir alle, die wir hier in dem Hörsaal sitzen, moralisch urteilen und handeln können, ist doch sehr die Frage, ob wir es alle gleichermaßen gut können. Also vergleiche sich ein beliebiger von uns mal mit einem moralischen Helden wie Mahatma Gandhi, mit dessen Mut, Konsequenz, Selbstlosigkeit im Urteilen und so weiter und so fort. Dann wird man ja wahrscheinlich ehrlicherweise demütig werden und sagen, also so diese Ausprägung moralischer Exzellenz, die ein Gandhi oder ein Martin Luther King gezeigt haben, werde ich nicht erreichen. Also in meinem bisherigen Leben habe ich mich eher als moralischer Schlawiner durchgeschlagen und wahrscheinlich werde ich auch so enden. Also ich denke, wenn man die Sache mal nüchtern empirisch anschaut, stößt man einfach auf das Problem, dass für die Moral entscheidende Fähigkeiten ganz offensichtlich auch unter grundsätzlich zurechnungsfähigen und moralisch berührbaren Menschen nicht gleich verteilt sind. Aber selbst wenn man mal davon absieht, könnte man noch etwas radikaler so fragen. Warum eigentlich soll ich jemanden einfach aus dem Grund als einen Gleichen beachten, ihm eine Würde zu erkennen, wie jedem anderen auch, weil er die Fähigkeit hat, moralisch zu urteilen und zu handeln? Warum ist die Fähigkeit überhaupt das Entscheidende? Warum ist nicht entscheidend, wie er tatsächlich handelt? Vergleichen Sie jetzt mal Gandhi mit Reinhard Heydrich. Und nehmen Sie an, was man ja nicht tun muss, dass Reinhard Heydrich im Prinzip moralfähig war und kein Psychopath. Psychopathen sind auch ein Problem für das Kantsche Argument. Dann muss man doch wahrscheinlich sagen, die moralische Lebensbilanz eines Heydrich war niederschmetternd. Die moralische Lebensbilanz eines Gandhi war erhebend. Wieso soll denn nun moralisch gesehen Heydrich genauso viel wert gewesen sein wie Gandhi? Das scheint, wenn man von so etwas ausgeht, wie der Wertschätzung eines moralischen Vermögens alles andere als plausibel zu sein. Denn dann ist offenbar das, was wir vernünftigerweise wertschätzen, der Gebrauch, den jemand von seinem moralischen Vermögen macht. Aber in dieser Hinsicht sind nun Menschen mit Sicherheit sehr ungleich. Sodass für meine Begriffe diejenigen recht haben, die sagen, Kant hat hier einfach eine aus dem Christentum übernommene Vorstellung von der Gleichheit aller im Angesicht Gottes zu säkularisieren versucht, in die Sprache einer Vernunftmoral übertragen, aber damit dieser Vernunftmoral ein bloß scheinbares Fundament verschafft. Weil sobald man dieses Vernunftvermögen, das Vermögen moralischen Urteilens und Handelns nicht metaphysisch auffasst, sondern annimmt, dass es etwas mit empirisch erkennbaren Leistungen und Voraussetzungen zu tun hat, wird die Annahme, dass wir darin alle gleich sind, als haltlos erkennbar. Also warum sollen wir alle eine Würde, einen gleichen Wert haben, bloß weil wir ein bestimmtes Vermögen mit uns herumtragen? Ich will ganz kurz noch ein Argument erwähnen in diesem Zusammenhang, das sich bei Kant selber findet. Kant hätte gesagt, was ich jetzt hier mache, ist, dass ich in einer gewissermaßen empiristischen Art und Weise auf das Phänomen der Moral losgehe, aber die Moral ist ihrem Wesen nach nicht empirisch. Deswegen hatte Kant auch überhaupt kein Problem damit, die Moral für etwas Metaphysisches, also etwas über dem physikalisch Beschaffenen und für uns Erkennbaren zu erklären. Warum? Nun, er sagt, worauf es moralisch gesehen letztlich in unseren moralischen Urteilen ankommt, ist, dass jemand aus einer moralischen Einsicht heraus um des moralisch richtigen Willen etwas tut oder lässt. Das nennt Kant den guten Willen. Und jetzt argumentiert er, der gute Wille, den ich begrifflich voraussetze, wann immer ich zum Beispiel moralisch Lob und Tadel verteile, ist kein Gegenstand möglicher Erkenntnis. Er ist nicht ausgedehnt im Raum und so weiter. Und er ist, wenn man gründlich hinsieht, nicht einmal per Introspektion für jeden selbst erkennbar. Also ich kann nicht einmal von mir selbst, indem ich gleichsam in mich hineinschaue, mit letzter Sicherheit sagen, dass ich etwas Bestimmtes zum Beispiel getan habe, weil es das moralisch Richtige war und nicht, weil ich einer Frau am Swimmingpool imponieren wollte oder weil ich darauf gehofft habe, dass es dann im Jenseits für mich ein paar Extrapunkte gibt und ich weniger lange im Fegefeuer zappeln muss oder so etwas. Also wenn ich diese Fragen als Fragen der Erkenntnis behandle, dann sagt Kant, dann sind sie missverstanden. Und er sagt stattdessen, die moralische Einstellung ist eine Einstellung, die wir nur postulieren können. Wir können nur voraussetzen, gedanklich voraussetzen, dass wir eine solche moralische Rolle in unserem Leben spielen. Und er sagt allerdings auch, wir müssen sie voraussetzen. Und zwar einfach deswegen, weil wir uns als zurechnungsfähige Vernunftwesen verstehen. Okay, also das Argument ist jetzt, man kann in dieser empirisch oder empiristischen Art und Weise über unsere moralischen Vermögen und ihren Gebrauch einfach deswegen nicht reden, weil sie gar kein echter Gegenstand der Erkenntnis sind. Und eine Erwiderung darauf ist nun einfach die, dass man von mir aus zugestehen kann, dass man nicht mit letzter Sicherheit sagen kann, ob wir wirklich moralisch motiviert waren, etwas Bestimmtes zu tun und zu lassen, ob also wirklich unser guter Wille hier wirksam gewesen ist. Wir können aber sehr wohl, und zwar mit zunehmender Genauigkeit, etwas darüber sagen, welche neuronalen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit wir im Prinzip moralisch reagieren können. Und das ist eben doch eine empirische Frage. Also es gibt eben diese berühmten Experimente, diese sozusagen vom Leben selbst ermöglichten Experimente, in denen Menschen aufgrund bestimmter neuronaler Schädigungen etwa plötzlich unfähig wurden, sich in ihre Mitmenschen einzufühlen und gravierende charakterliche Veränderungen durchliefen, die man als Verwandlung eines moralisch entgegenkommenden Menschen in ein psychisches Monstrum beschreiben könnte. Also was auch immer wir über die sozusagen Wesensart moralischen Handelns selbst sagen mögen, ganz offensichtlich beruht sie auf empirisch voraussetzungsvollen Fähigkeiten. Und das scheint mir für das Argument einfach zu genügen. Also wenn man sagen kann, bestimmte Menschen haben bestimmte Fähigkeiten zum moralischen Reagieren genauso wenig wie meinetwegen Hunde oder Katzen diese Fähigkeit haben, dann ist es einfach nicht vernünftig, diese Menschen als moralische Subjekte anzusehen. Gut, so viel zu Kant. Wollen Sie dazu etwas anmerken oder nachfragen?
Ja.
Ja. Naja, Sie können sagen, dass das ist willkürlich, aber Sie können das nicht sagen, so denke ich, auf der Grundlage einer Moral, die gerade die Fähigkeit zur Moral selber anführt, um unsere Würde zu erläutern. Also wenn wir eine Würde haben, weil wir die Fähigkeit zur Moral haben, dann haben wir eine Würde auch nur sofern wir die Fähigkeit zur Moral haben. Und dann liegt es weiter nahe zu sagen, in dem Maße, wie wir sie haben, sofern diese Fähigkeit denn nach Graden der Exzellenz abstufbar ist. Also Sie können natürlich die Forderung, dass wir einander berücksichtigen sollen, auf eine andere Grundlage stellen. Zum Beispiel auf die Grundlage, dass wir alle auf Rücksicht angewiesen sind, dass wir bedürftige, verletzbare Wesen sind. Dazu komme ich noch. Aber das ist nicht die kantische Grundlage. Sonst müsste er zum Beispiel auch sagen, nichtmenschliche Tiere, die etwas empfinden können, gehören direkt in die Moral hinein, als Objekte unserer Rücksicht. Das sagt er aber ausdrücklich nicht, denn diese Tiere sind nach seiner Ansicht deswegen bloße Sachen, weil sie keine möglichen Mitgesetzgeber im Bereich der Moral sind. Also das Problem ist einfach das kantische Argument. Es ist nicht unbedingt, dass man nicht zu einer anderen Schlussfolgerung gelangt. Na, die Frage ist, was ist die Grundlage dieser Gesetze? Man kann natürlich sagen, der Mörder kann einsehen, dass er ja selbst auch kein Mordopfer werden will. Und er kann es einsehen, dass es ein jedes soziale Leben unmöglich machendes Gesetz wäre, dass jeder jeden nach Lust und Laune umbringen könnte. Also wir können das unmöglich als ein allgemeines Gesetz denken schon, denke ich, aber nicht wollen. Und so könnte man jetzt also sagen, in diesem Sinne ist das Verbot des Mordes und sogar die Strafbewehrtheit des Mordes aus dem kategorischen Imperativ gerechtfertigt. Aber ich denke, dass all dies bei Kant auf der Annahme aufruht, denn wir dürfen ja irgendwelche Schweine niedermetzeln oder sowas. Ja. Also Schweine jetzt im biologischen Sinn, nicht im moralischen. Und dieser Unterschied ergibt sich bei Kant eben daraus, dass wir erkennen, dass das mögliche Mordopfer eine Würde hat wie ich. Und das ist eben der Punkt, an dem ich nicht sehe, wie Kant hier eine erfolgreiche Begründung geliefert haben will. Denn die bloße Fähigkeit des Mörders zu erkennen, dass er etwas falsch gemacht hat, jedenfalls im Prinzip, scheint nicht zu reichen, um zu sagen, er ist moralisch gesehen gleich viel wert Und dieser Wert wird gewissermaßen in Abstraktion von allem, was ihn von nicht mordenden Mitmenschen unterscheidet, konstant gehalten. Das wäre der Punkt.
Gesetze haben, die den möglichen Fall berücksichtigen, dass ich in der wirklichen Welt geistig behindert bin. Oder ein Tier bin ich zum Beispiel. Also, ich weiß nicht, ob da kann ich wirklich widersprechen. Also, ich denke, es ist vereinbar und hinreichend begründet.
Nee, ich kann die Sache so konstruieren, dass ich mich frage, welche Normen allgemein unsere Welt regieren sollen. Und da kann ich natürlich zu substanziell von Kant ganz abweichenden, viel inklusiveren Schlussfolgerungen gelangen. Das kann ich schon tun. Nur scheint mir ist dann die Begründung eine andere als eine vernunftbasierte oder moralbasierte à la Kant selbst. Sie wird dann eher etwas damit zu tun haben, dass wir alle gleichermaßen in bestimmten Hinsichten verletzbar sind oder so. Das kann dann eine solche Grundlage bilden. Aber dann ist die Frage, wer gehört mit welchem Status zur moralischen Gemeinschaft, abgelöst von der Vorstellung, dass gerade die Subjekte der Moral einen ausgezeichneten Status in ihr haben, nämlich eine Würde, die sie alle gleichermaßen haben und die nur sie haben. Und alle anderen haben eben nur diesen Tauschwert. Also ja, man kann das Verfahren des moralischen Verallgemeinerns oder wie dann Rawls das nennen wird, das Urteilens hinter einem Schleier des Nichtwissens verwenden, um ganz andere substanzielle Schlüsse zu ziehen, als Kant sie gezogen hat. Aber man, denke ich, gibt dann die behauptete Grundlage unserer Achtung auf, nämlich die Achtung, die jeder von uns sich selbst und allen anderen als moralischen Mitgesetzgebern im Reich der Zwecke schuldet. Das ist dann nicht mehr die Grundlage. Sondern das sind dann sowas wie Klugheitsüberlegungen unter Bedingungen völliger Ungewissheit oder so etwas. Das wäre Rawls Vorstellung oder so. Ja. Ja.
Und das kann man ja auch sagen, auch das sogenannte Subjekt sein. Ich meine, dieses Nicht-Verrechenbar-Sein nennt er ja die Würde. Und wie die Würde jetzt begründet wird, die nennt er ja auch die Fähigkeit der Moral. Aber wenn man eben etwas anderes nimmt, diesen Verweis ernst nimmt, dass es bei Menschen etwas gibt, was nicht verrechenbar ist, und das Würde nennt, dann
die Frage ist, ist diese Nichtverrechenbarkeit eine Art ontologischer Nichtverrechenbarkeit? Liegt sie also in der Art von Seiendem begründet, dass Menschen sind? Oder ist es einfach eine moralische Forderung? Wenn letzteres, dann bin ich zwar einverstanden, aber dann bleibt weiter die Frage nach der Begründung offen. Wenn ersteres, müsste man zeigen, was genau das ist an uns, was nicht verrechenbar ist. Aber warum soll das nicht verrechenbar sein? Also ich kann hier alles Mögliche verrechnen, so denke ich. Also ich kann. Ja, was meinen Sie damit genau? Also wir können. Ja, das ist richtig.
Und so weiter, ist mein Bewusstsein. Das ist über die Zeit entwickelt und entwickelt sich bis zum Tod und ist deshalb auch nicht mit irgendeinem anderen Bewusstsein verrechenbar.
Also ich denke, Sie haben recht, dass das Bewusstsein eine ontologisch unhintergehbare eigene Größe ist. Ja, also wir kommen nicht umhin, unter den vielen physikalischen Körpern einige für beseelt zu halten, angefangen mit uns selbst. Und jetzt kann man daraus den Schluss ziehen, dass jeder von uns, wie man das vielleicht jetzt nennen mag, unvertretbar darin ist, einige seiner Lebensvollzüge selbst zu erleben. Und wir sind außerdem als halbwegs erwachsene Menschen unvertretbar darin, uns Gedanken darüber zu machen, was wir im Leben für richtig halten und nicht. Ja, also das ist richtig. Man kann sagen, diese Unvertretbarkeit des Einzelnen als ein Subjekt phänomenaler Zustände, Gedanken und dergleichen, das ist etwas, was jeden von uns in seiner Einzigkeit ausmacht. Also ich habe nicht streng genommen Ihre Gedanken, ich habe nicht streng genommen Ihre Empfindungen. Man kann davon reden, dass man sich in den anderen hineinversetzt, aber man bleibt doch egozentrisch an das eigene Bewusstsein und die eigene Phänomenalität gebunden. Das ist zwar richtig, aber jetzt ist doch die Frage, warum daraus so etwas folgen soll wie Nichtvergleichbarkeit. Also wir vergleichen ja geistige Leistungen. Wir sagen, manche Leute haben normalerweise bessere Ideen als andere oder wir vergleichen phänomenale Zustände. Wir würden vielleicht sagen, das Bewusstsein mancher Leute ist schärfer ausgebildet oder sie haben stärkere Schmerzen als andere oder sie können besser Farben unterscheiden oder. Also in all diesen Hinsichten, was den phänomenalen und propositionalen Gehalt unserer erste Personperspektive angeht, können wir natürlich beliebig viele Unterschiede feststellen, wenn wir das denn möchten. Richtig ist natürlich, dass wir alle gemeinsam haben, dass wir eine erste Personperspektive haben. Die habe ich wahrscheinlich mit einem Karpfen gemeinsam. Also irgendein Karpfen im Britzer Gartensee hat eine erste Personperspektive. Und jetzt ist einfach die Frage, was daraus nun moralisch weiter folgen soll. Und ich meine, ich würde sagen, daraus folgt schon moralisch etwas, aber ich würde an diesem Punkt auch einer anderen moralischen Grundlage folgen als Kant. Aber selbst wenn man sagt, dass nur dieser Gesichtspunkt für sich betrachtet, also jeder ist unvertretbar darin, sein eigenes Leben zu erleben, uns gleich macht, warum sollen dann nicht viele andere Dinge, die wir noch anführen können und die uns voneinander unterscheiden, diesen einen Gesichtspunkt wieder relativieren? Das scheint mir einfach damit... Sie können das so sehen. Ja, also Sie haben recht, was sozusagen den Bedeutungsgehalt unseres modernen Würdeverständnisses berührt. Was ich aber frage, ist der wiederum in etwas anderem begründet? Und nur an diesem Punkt äußere ich Zweifel. Also man kann Würde als etwas definieren, was sich ergibt, wenn wir von allen möglichen Unterschieden zwischen uns abstrahieren. Die Frage ist dieses Abstrahieren müssen von allen möglichen Unterschieden seinerseits etwas moralisch noch weiter Gerechtfertigtes? Und nicht nur irgendwie Gerechtfertigtes, sondern etwas, was so gerechtfertigt ist, dass alle möglichen Unterscheidungen, die wir außerdem vornehmen können, dagegen moralisch zur Bedeutungslosigkeit verblassen. Und das ist nur das ist der Punkt, an dem ich nicht überzeugt bin, dass das funktioniert. Also sie postulieren einfach, dass wir uns auf das konzentrieren sollten, was uns in einem elementaren Sinne als Subjekten von Bewusstsein gemeinsam ist, nämlich dass wir Subjekte von Bewusstsein sind. Und man könnte jetzt noch hinzufügen, dass sich daraus ergibt, dass wir bestimmte Interessen haben, zumindest das Interesse an möglichst angenehmen Empfindungen, das Interesse vielleicht auch möglichst lang leben zu können, was weiß ich. Das kann man alles tun, aber man kann daneben natürlich auch viele Unterschiede hervorheben. Und die Frage ist einfach, warum man das nicht tun darf. Gut, noch einmal, ja. Ich denke, im Kern ist es falsch. Also was ich Kant natürlich konzidieren würde, ist etwas anderes, nämlich dass Kant sagt, wir sind in dem Sinne autonom, als es eine Moral nur geben kann, wenn Individuen aus eigener Einsicht zur Verallgemeinerung bereit sind. Das scheint mir eine kantische Einsicht zu sein. Ja? Und dass wir diese Moral nicht aus unserem Erbgut nehmen können, einfach so, dass wir nicht einfach sagen können, sie ist uns von Gott gegeben, sondern dass wir selber die Verantwortung dafür tragen, welche Grundsätze und Regeln unter uns gelten. In diesem Sinne, glaube ich, ist Kant bleibend bedeutsam als Theoretiker moralischer Autonomie. Und das ergibt sich, glaube ich, in der Tat als Konsequenz aus der negativen Begründung, die ich vorhin skizziert habe, also aus der Zurückweisung aller anderen Versuche, Moral zu fundieren. Kant würde ja sagen, die Fundierung der Moral im Willen Gottes oder in der Tradition ist eine sogenannte heteronome Begründung. Und heteronome Begründungen haben eben das Problem, dass die Verbindlichkeitsquelle für uns nicht mehr vernünftigerweise zwingend einsehbar ist. Und deswegen ist die einzige Alternative, dass wir die Moral als in gewissem Sinne selbstverantwortet verstehen, was natürlich nicht heißt, dass wir einfach nach Belieben uns diese oder jene Regeln geben können, sondern nur, dass uns keiner das moralische Urteilen und Handeln abnehmen kann. Das würde ich sagen, ist ein kantisches Element, das man festhalten kann. Und ebenso ist es das Element der Allgemeinheit als ein formales Merkmal der Moral. Auch das würde ich festhalten. Aber das ist eben, wie ich zu zeigen versucht habe, sehr formal und führt nicht direkt im Mangel zu der Art von menschenrechtlicher Gleichheit, die Kant im Grunde vorgeschwebt hat. Gut, ich will noch einen zweiten Versuch unmittelbar daran anschließend erwähnen, der sich aus dem zuletzt in der Antwort auf die letzte Frage gegebenen auch ergibt. Das ist der Versuch, Kant gewissermaßen dialogisch zu reformulieren. Dann kommt man nämlich zu einer sogenannten Diskurstheorie des Rechts und der Moral. Und über solche Diskurstheorien müsste man auch sehr viel mehr sagen, als ich das jetzt aus Zeitgründen tun kann. Ich will nur sehr knapp andeuten, wie sie funktionieren und warum sie meines Erachtens auch nicht die Begründung liefern, die sie haben wollen. Also der Grundgedanke ist der, wenn wir moralisch autonom sind, wenn also nur wir uns die Grundsätze und Regeln geben können, die unbedingt unter uns gelten sollen, dann dürfen wir uns das nicht so vorstellen, dass jeder von uns sich isoliert von allen anderen überlegen kann, welche Grundsätze seines Handelns er sich verallgemeinert wünschen kann oder auch nur denken kann. Sondern wir müssen uns das so vorstellen, dass wir mit allen möglicherweise von unseren Regelungen Betroffenen in einen argumentativen Austausch eintreten und in diesem argumentativen Austausch sich dann auf dem Wege gegenseitiger Perspektivenübernahme diejenigen Normen herausstellen, die wirklich im verallgemeinerbaren Interesse aller Beteiligten sind. Der Gedanke ist also, die moralische Vernünftigkeit zeigt sich gewissermaßen in der argumentativen Infrastruktur unseres Miteinanderredens. Sie ist nicht in einem einzelnen Kopf verkörpert und sie ist nicht allein durch einsames Überlegen angemessen repräsentierbar. Also es ist gewissermaßen eine Wendung des kantischen Gedankens moralischer Autonomie ins Intersubjektive, wobei die für die Diskurstheorie entscheidende Intersubjektivität die Intersubjektivität des Austauschens rechtfertigender Gründe ist. Und das Austauschen rechtfertigender Gründe nennt man eine Argumentation. Also wir müssen, wenn wir finden, dass bestimmte Normen für jeden von uns verbindlich sein sollen, jedem von uns auf Nachfrage Gründe dafür liefern können, warum er das so sehen sollte. Und nur diejenigen Normen kommen als moralisch bindend in Frage, die auch vor einem jeden in einer Argumentation als verbindlich behauptet werden können. Das ist der Grundgedanke. Und jetzt kann man die Überlegung etwa in eine Formel fassen, die der Habermas-Schüler Rainer Forst das Recht auf Rechtfertigung nennt. Das Recht auf Rechtfertigung soll darin bestehen, dass wir, wenn wir uns auf den Standpunkt der Moral stellen, wir dann einem beliebigen anderen, der von einer Regelung, die wir für richtig halten, betroffen sein könnte, begründen müssen, warum diese Regelung für ihn genauso akzeptabel ist wie für jeden anderen auch. Und negativ gesprochen kann dann jeder eine Art Vetorecht wahrnehmen. Jeder kann sagen, hört mal, ihr habt euch hier auf Normen geeinigt, die mir von meiner besonderen Position aus gesehen aber nicht einleuchten müssen. Diese Normen berühren Belange von mir. Sie verlangen von mir zum Beispiel auf bestimmte Freiheiten zu verzichten oder sie bürden mir bestimmte Lasten auf. Weil ich nicht gezwungen bin, die Gültigkeit dieser Normen selbst argumentativ einzusehen, sind sie nicht gültig. Das heißt eben in Forststsprache, jeder hat ein Recht darauf, dass etwas, was als moralisch gültig behauptet wird, ihm gegenüber begründet werden kann. Und nun sagt Forst in einer Interpretation eines Gedankens von Habermas und einiger anderer Moralphilosophen, zum Beispiel des Amerikaners Tim Scanlon, dass wir uns damit zwei moralischen Argumentationsregeln unterstellen, nämlich der Regel der Allgemeinheit und der Regel der Wechselseitigkeit. Also die Behauptung ist, ein gültiger moralischer Grund ist ein Grund, den wir unter Bedingungen der Allgemeinheit und Wechselseitigkeit der Gründe akzeptieren müssen, und zwar ein beliebiger unter uns. Ich lese vor, wie Forst selber das erläutert. Also statt wechselseitig gebraucht er das Fremdwort reziprok. Er sagt also, die Anforderungen an eine gültige Rechtfertigung müssen die Bedingungen der Reziprozität und der Allgemeinheit erfüllen. Und er sagt nun, Reziprozität heißt, dass niemand einen Anspruch erheben darf, den er oder sie anderen verweigert. Das nennt er Reziprozität der Inhalte. Und dass niemand die eigenen Perspektiven, Wertungen und so weiter anderen einfach unterstellen darf. Das nennt er die Reziprozität der Gründe. Und er sagt dann weiter, Allgemeinheit bedeutet, dass die Gründe, die die normative Geltung für Normen wie die der Menschenrechte tragen sollen, unter allen Betroffenen teilbar sein müssen. Also moralische Gründe müssen für alle akzeptabel sein, das hatte ich ja auch gesagt. Weil von jedem erwartet wird, er soll sie sich in sein Gewissen aufnehmen, muss jeder sie teilen können. Außerdem sagt Forst, ich kann dabei nicht einfach meine eigene Perspektive anderen überstülpen. Also denken Sie an einen religiösen Fanatiker, der einfach durchglüht ist von dem Glauben an die unbedingte Verbindlichkeit des Wortes Gottes. Er zieht daraus den Schluss, dass er anderen Leuten die Haut vom Kopf ziehen darf. Denn das hat ihm sein Gott eingeflüstert. Er verallgemeinert das als moralisch gültig für einen Beliebigen, auch für den, der darüber seine Kopfhaut verliert. Und der Fehler, den er dann Forst zufolge begeht, besteht eben darin, dass er sich nicht darum kümmert, ob die Gründe, die ihm aufgrund seines Glaubens als verbindlich einleuchten, auch dem möglichen Opfer seiner Handlungen einleuchten müssen. Das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Nicht nur, weil keiner gern seine Kopfhaut verliert, sondern ganz allgemein gesprochen, weil es sich hier wiederum um glaubensbasierte Begründungen handeln könnte. Und glaubensbasierte Begründungen kann man ja vernünftigerweise bezweifeln. Jetzt gibt es aber in der Definition von Forst eben noch ein anderes Element, und das ist das, dass niemand einen Anspruch erheben darf, den er einem anderen verweigert. Und das ist das, was Forst die Reziprozität, also Wechselseitigkeit der Inhalte nennt. Und bei diesem, und jetzt ist die Frage, die ich hier hätte, soll das ein Definitionsmerkmal moralischen Argumentierens sein? Das leuchtet mir nicht ein. Denn man könnte ja wiederum sagen, naja, ein Mensch, der moralisch argumentiert, könnte sich ja auch auf den Standpunkt stellen, dass eben seine Religion ihm sagt, einige Menschen sind geborene Herren, andere sind geborene Knechte. Und natürlich darf dann der Herr für sich etwas anderes in Anspruch nehmen, als er dem Knecht zubilligt. Einfach mit dem Argument, du bist der Knecht, ich der Herr. Schau dir die Ordnung der Dinge an oder lies im Heiligen Buch nach und du findest dies bestätigt. Also das Mindeste, was man hier sagen muss, ist, Forst setzt damit schon voraus, dass primäre Diskriminierung auf dem negativen Weg ausgeschieden ist, den ich vorhin skizziert habe. Ja, also metaphysische Gründe zählen nicht, das muss er schon mal voraussetzen. Jetzt könnte man noch ein bisschen pingelig sein und sagen, daraus ergibt sich immer noch nicht, dass keiner etwas beanspruchen darf, was er einem anderen vorenthält. Darf die Bundeskanzlerin, ist jetzt ein bisschen pingelig, darf die Bundeskanzlerin für sich keinen Dienstwagen beanspruchen, den ich nicht beanspruchen darf? Könnte man sagen, vielleicht darf sie es ja doch, weil es einen sachlichen Zusammenhang zwischen ihrem Amt und dem Erfordernis eines Dienstwagens gibt, den ich nicht entsprechend geltend machen kann. Also mit Reziprozität der Inhalte kann jetzt hier offensichtlich höchstens gemeint sein, dass niemand einen Anspruch erheben darf, den er einem anderen verweigern kann, es sei denn aus Gründen, die dieser andere mit seinem Sinn für moralische Gleichwertigkeit vereinbaren kann. Also wir dürfen durchaus Unterschiede unter uns machen, aber jeder muss diese Unterschiede damit vereinbaren können, dass er moralisch gleich viel zählt wie ein anderer auch. Das scheint mir, kann man nun wieder sagen. Aber das kann man nur sagen, wenn man jene moralische Gleichheit schon begründet hat, die wir doch erst begründen wollen. Und das Erfordernis der Reziprozität der Inhalte setzt offenbar einfach voraus, dass eine solche Begründung gelungen ist. Sie leistet sie nicht selbst. Und tatsächlich ergibt sich, wenn man nun in der Idee des moralischen Argumentierens nach einer solchen Begründung sucht, ein ganz analoges Problem wie schon bei Kant. Bei Kant war es ja so, dass offensichtlich, wenn wir die Fähigkeit zur Moral als eine empirisch fundierte Fähigkeit verstehen, sie unter Menschen nicht allgemein und nicht einmal gleich vertreten sein dürfte. Nun fußt aber offensichtlich auch der dialogische Gebrauch unserer Vernunft, also dass wir argumentieren, auf Fähigkeiten, die nicht unter allen Menschen und nicht unter allen gleichermaßen vertreten sind. Sodass, wenn die entscheidende Basis für unsere Berechtigungen die ist, dass wir in Argumentationen Rechtfertigung einfordern können, wir offensichtlich wiederum auf das Faktum unserer Ungleichheit stoßen und wiederum all diejenigen ausschließen, die überhaupt nicht imstande sind, Argumente zu geben oder zu verstehen. Also auch eine Diskurstheorie hat mindestens das Problem des Ausschlusses der Menschen, die ihrer Verfassung nach unmündig sind. Sie ist wiederum eine Moral nur für diejenigen unter uns, die mindestens ein Mindestmaß an Mündigkeit erwerben können, das nämlich erforderlich ist, um zu argumentieren. Ich bin gleich fertig. Also dieses Problem, glaube ich, wird sie nicht los. Und nun sagt Forst im Grunde genommen auch nur dies. Wenn wir nun weiter danach graben, was denn dem Recht auf Rechtfertigung zugrunde liegt, dann ist es einfach der Umstand, dass jeder Mensch jedem anderen Menschen eine grundlegende Anerkennung als moralische Person schuldet. Also das Recht auf Rechtfertigung ist in diesem Sinne nichts Letztes, sondern das Recht auf Rechtfertigung ist Ausdruck und Folge der fundamentalen Anerkennung, die Menschen einander Kraft ihres Menschseins schulden. Also jeder von uns, der mit dem Antlitz eines anderen Menschen in den Worten des Philosophen Immanuel Levinas gesprochen, in Kontakt tritt, macht damit die Erfahrung unhintergehbarer Ansprüche dieses anderen, und Forst versteht diese Ansprüche eben basal als Ansprüche auf Rechtfertigung. Nur, wenn man das macht, dann müsste man jetzt zeigen, warum wir jedem Menschen einfach als solchen die Anerkennung als moralische Person schulden. Und zwar eine Anerkennung, aus der die Gleichheit aller, die Menschenantlitz tragen, hervorgehen soll. Ich kann das jetzt nicht auch noch zeigen, warum dieser anerkennungstheoretische Versuch einer Begründung auch scheitert. Ich will das machen im neuen Jahr und dann natürlich nochmal resümieren zunächst, was ich heute gesagt habe. Also jedenfalls das vielleicht als Letztes für die heutige Vorlesung. Ich glaube, man kann zeigen, dass zur Moral bestimmte Argumente gehören und also nicht jedes beliebige Argument formal gesprochen als ein moralisch guter Grund in Frage kommt. Man kann weiter zeigen, dass bloß auf metaphysisch zweifelhafte Annahmen gegründete Behauptungen, zum Beispiel dafür, warum Menschen ungleich viel wert sein sollten, nicht unter beliebigen Adressaten teilbar sind und deswegen heute nicht mehr als moralisch gültige Argumente akzeptiert werden müssen. Wenn man aber außerdem noch positiv zu zeigen versucht, warum alles das, was Menschen faktisch voneinander unterscheidet, vollkommen zurücktreten soll, hinter eine moralisch überragend bedeutsame Gemeinsamkeit, dann hat man Schwierigkeiten, diese Gemeinsamkeit zu erfassen. Denn die Gemeinsamkeiten, die einem hier in den Sinn kommen mögen, so scheint mir, sind augenfällig nicht allen Menschen gemeinsam und nicht allen gleichermaßen. Ich will das abschließend dann in der nächsten Vorlesung im neuen Jahr auch noch an sogenannten Anerkennungstheorien kurz vorführen, die Sie vielleicht mit dem Namen Axel Honneth assoziieren mögen, und dann ein bisschen schauen, was aus all dem folgt. Gut, bis dahin danke ich Ihnen für Ihr Interesse. Machen Sie es gut, feiern Sie Weihnachten und wir sehen uns im neuen Jahr wieder.